Ja, ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Matthias Stahl. Ich bin 57 Jahre alt, von Beruf Diplomgeologe, ursprünglich gelernter Straßen- und Brunnenbauer, habe dann noch auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachgemacht und studiert und ja, arbeite als Geologe im Ingenieurbüro in Remseck. Wir machen Verdichtungskontrollen und Gutachten für den Straßenbau und was gibt's sonst noch? Verheiratet bin ich mit meiner lieben Frau Annette, die sitzt unter euch. Und daneben bin ich begeisterter Bergsteiger. Meine zweite Leidenschaft ist Holz machen, Bäume zu fällen, Runtersäge nach der Bergsteigermethode. Und daneben mache ich auch sehr gerne Predigten, ein bisschen mit dem Altpietistischen Gemeinschaftsverband, soweit es noch geht. Und jetzt freue ich mich ganz arg, dass wir heute hier miteinander im Gottesdienst sind. Ja, der Predigtext für diesen Sonntag, Exaudi, das heißt, Herr, höre meine Stimme, den sechsten Sonntag nach dem Pfingstfest, der ist genommen aus Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 11. Versteht mich jeder? Bitte sagt, wenn ich zu laut, zu leise, zu schnell, zu hoch, zu tief oder sonst was rede. Gell, das ist, Dankeschön. Ja, dort schreibt Lukas: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welche er hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen hat er sich auch als der Lebendige erzeigt, nach seinem Leiden in mancherlei Erweisungen und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und da er solches gesagt hatte, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher ist von euch aufgenommen gen Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Herr Jesus Christus, nun sei du gegenwärtig nach deiner Verheißung und öffne unsere Herzen für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, wer einmal auf der Schwäbischen Alb beim Wandern unterwegs ist, zum Beispiel oben am Schopflocher Torfmoor oder auch in den übrigen aus Kalkstein aufgebauten Gegenden unseres Ländles, zum Beispiel dem Hohenloher Land oder dem Schwarzwaldvorland oder auch dem Dinkelberg in Südschwarzwald, der macht, wenn er aufmerksam hinschaut, eine interessante Entdeckung. Da gibt es Bäche und sogar Flüsse, die eine Zeit lang an der Oberfläche laufen und dann in bombenkraterähnlichen Vertiefungen, sogenannten Dolinen, verschwinden. Und wer da einmal hinuntersteigt, zum Beispiel eine solche Doline findet sich, wenn man hochfährt, von Bissingen über Ochsenwang ins Schopflocher Torfmoor an der Abzweigung zum Otto-Hofmeister-Haus, da findet sich eine tiefe Doline, das Stauchloch. Der wird erkennen, dort versinkt das Wasser im Geröll, zum Teil aber auch in Klüften. Man hört noch ein Gluggern und Gurgeln und dann ist es weg. Aber Färbeversuche haben erwiesen, dass dieses Wasser in der Weißen Lauterquelle in Gutenberg wieder zutage tritt. Und das gibt es vielfach auf der Alb. Solche Versinkungen in Schlucklöchern, Ponoren genannt. Die markanteste und bekannteste ist die Donauversickerung bei Tuttlingen und Friedingen. Ja, so verhält es sich auch an Himmelfahrt. Jesus Christus, auch er verschwindet. Er verlässt unsere drei Länge, mal Breite, mal Höhe, dimensionale beziehungsweise vierdimensionale Welt, wenn man den Faktor Zeit noch hinzunimmt. Er verschwindet und geht über in die unsichtbare Herrlichkeitswelt des lebendigen Gottes zu seinem Vater im Himmel. Darum geht es zunächst am Himmelfahrtsfest. Und was bei unserem Text interessant ist, unser Text, er beginnt wie eine wissenschaftliche Arbeit. Eine jede wissenschaftliche Arbeit hat zum Beginn eine Zusammenfassung, einen Abstract. Da wird ganz kurz in englischer Sprache erklärt, worum es geht. So macht es auch Lukas. Er spricht zunächst von seinem ersten Bericht. Das war das Lukas-Evangelium. Dort hat er berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Und sein Adressat ist ein Mann namens Theophilus. Im Lukas-Evangelium hört man von edlem Theophilus. Andere Übersetzungen bedeuten auch aus dem Griechischen hochdurchlauchter Theophilus. Dieser Theophilus, das muss eine angesehene Persönlichkeit gewesen, vermutlich ein römischer Senator. Und nun, sagt er im zweiten Bericht, ist eins zunächst ganz wichtig. Jesus Christus lebt. Er ist von den Toten auferstanden und er hat nach seiner Auferstehung von den Toten 40 Tage lang als der Auferstandene und Lebendige sich sehen lassen und hat seinen Jüngern gepredigt. Und nun ist er mit seinen Jüngern in Jerusalem, wie es uns in Vers 4 und 5 gesagt wird. Er befiehlt seinen Jüngern, Jerusalem nicht zu verlassen, bis die Verheißung, die der Vater gegeben hat, und die wird bereits im Joel-Buch im Alten Testament, Joel 3, Vers 1 bis 5 erwähnt, bis die Verheißung des Vaters sich erfüllt hat. Die Jünger jedoch, ihnen geht es wie uns. Sie wollen zunächst einmal wissen, wie es denn eigentlich in Zukunft weitergeht. Das kennen wir alle. Es geht mir genauso. Man will ja die Zukunft planen. Wir zum Beispiel planen eine Baustelle mit einem Balkendiagramm oder einem Liniendiagramm. Dort wird dann genau festgelegt, welche Baumaschinen man zum Beispiel für den Erdbau braucht. Laderaupen, Planierraupen, Radbagger, Kettenbagger. Dann für den Einbau der Schottertragschicht und dann für den Einbau der Asphaltschicht. Und so wollen wir eigentlich auch von uns aus, also mir geht es zumindest so, wissen, was bringt die Zukunft. Aber deswegen, die Jünger wollen natürlich wissen, wie geht es weiter, wann kommt endlich das Reich Gottes, das Jesus ja als verheißener Messias verheißt. Aber Jesus wehrt allen Endzeitplanungen entschieden ab. Es ist ja im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder versucht worden, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Bengel hat sie für das Jahr 1836 berechnet. Aber er ist wie alle anderen fehlgeschlagen. Uns ist es verwehrt. Und das sagt der Herr Jesus Christus an dieser Stelle. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Vater bestimmt hat. Und dann geht es weiter. Dann schenkt er uns und seinen Jüngern eine gewaltige Verheißung. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Die Kraft. Für das Wort Kraft steht im griechischen Urtext das Wort Dynamis. Und Dynamis, das erinnert uns an das Wort Dynamit und das ist Sprengstoff. Was ist denn das Besondere an einem Sprengstoff? Ein Sprengstoff verbrennt rasend schnell. Eine Sprengung ist eine ungeheuer schnelle Verbrennung, bei der riesige Gasmengen frei werden. Und die hohe Temperatur, die diese schnelle Verbrennung bewirkt, die lässt diese Gasmassen sich ungeheuer ausdehnen. Und das ist die verheerende Kraft einer Sprengung. Wer einmal eine Steinbruchsprengung beobachtet hat, vielleicht oben im Steinbruch Möck oder im Steinbruch Erkenbrechtsweiler, der kann das sehen, wie auf einmal diese ungeheure Kraft, Explosivkraft frei wird, wenn eine ganze Steinbruchwand einstürzt und in den Bruch donnert. Da erkennt man Sprengkraft. Interessant ist an dieser Stelle, dass, wenn man den Begriff The New Testament im Englischen abkürzt, dass man dann das Kürzel, die Abkürzungen bekommt, TNT. TNT ist gleichzeitig ein Synonym für Trinitrotolol. Genau gesagt 2,4,6-Trinitrotolol. Trinitrotolol, das ist ein Tolol-Molekül. Das Tolol ist Methylbenzol mit 3 Nitratgruppen dran. Und wir sehen an diesen 6 Sauerstoffatomen und 3 Stickstoffatomen, die ein einziges Molekül enthält, was für eine ungeheure Gasmenge da frei wird, wenn so eine Substanz verbrennt. TNT, die Energie von Vulkanausbrüchen oder auch Atomexplosionen, wird in Tonnen TNT angegeben. The New Testament, so verhält es sich im übertragenen Sinne auch mit der Bibel. Ich hoffe, es kann jeder sehen, für euch weiter hinten. Ich hoffe, man kann es nachher noch anschauen, wenn man will. Ja? So? Okay, gut. Ja, das Evangelium, liebe Gemeinde, hat Sprengkraft. Wie singen wir es denn im Lied »Jesus ist kommen«? Im Gesangbuch Nummer 66, sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führ die Gefangenen siegend heraus. Das Evangelium hat eine gewaltige Sprengkraft. Und wenn man das griechische Wort für Geist nimmt, Pneuma, dann Pneuma kann man auch im übertragenen Sinne als Gas übersetzen. Da steht Druck dahinter, da ist Macht dahinter, da ist Kraft dahinter. Und diese unsichtbare, riesige Sprengkraft des Evangeliums beziehungsweise des Heiligen Geistes, die fürchten zum Beispiel Machthaber wie die stalinistischen Machthaber Nordkoreas. Denn sie erkennen ganz genau, diese Dynamis, diese Sprengkraft des Evangeliums, dieses geistlichen TNTs, wenn man so sieht, die sprengen ihre stalinistischen, verkrusteten ideologischen Strukturen, die die Menschen gefangen halten, weg und machen sie frei zu Menschen mit Perspektive, zu Menschen, die das ewige Leben bekommen. Deswegen ist in solchen Staaten auch der Besitz einer Bibel genauso wie der Besitz von Waffen oder Sprengstoff streng verboten. Es wurde einmal ein Evangelist, als der Ostblock noch bestand, an der Grenze gefragt zur Sowjetunion, haben Sie Waffen, Sprengstoff und eine Bibel? Das dürfen Sie nicht einführen. Den Machthabern damals war die Gefahr, die Explosivkraft des Wort Gottes, der Bibel, sehr wohl bewusst. Und wisst ihr, diese Sprengkraft, die sprengt auch dunkle Mächte regelrecht hinweg. Ich möchte euch ein kleines Erlebnis aus Uganda berichten, wo ich 5 Jahre lang gearbeitet habe. Da war ich eines Abends in meiner Unterkunft in einem Gästehaus in der Kirche für ein Gutachten neben einem amerikanischen Missionar einquartiert. Es war in einem kleinen Dorf und der Amerikaner hat gesagt, kann man hier irgendwo noch ein kühles Cola oder irgendwas zu trinken bekommen? Dann habe ich gesagt, da hinten ist eine kleine Bar. Und dann sind wir gegangen und weil es eine Nacht war mit Stromausfall, war es total dunkel. Eine Dunkelheit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dort in den kleinen Dörfern gibt es keine Straßenbeleuchtung. Man hat wirklich bald die Füße vor den Augen nicht mehr gesehen. Dann kamen wir in diese Bar, haben uns gesetzt, haben was bestellt Und beide haben wir festgestellt, die Leute, die waren irgendwie wie von einer unsichtbaren Macht gefangen. Da war eine Angstatmosphäre, das war eigenartig. Keiner hat sich getraut, was zu lesen, die Leute zu reden, die Leute haben nur geflüstert. Und dann habe ich mal einen gefragt, was ist denn eigentlich heute Abend los? Warum habt ihr Angst? Ihr habt vor irgendwas Angst. Dann haben sie sich verstohlen angeschaut. Und einer hat gesagt, mir geflüstert, heute ist die Nacht, wo die Toten auf der Straße tanzen. Dann habe ich gesagt, hört mal her, da braucht ihr keine Angst zu haben. Wir gehören dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten Herrn Jesus Christus. Und deswegen können uns auch auf der Straße tanzende Toten nichts anhaben, weil er der Sieger über Sünde, Hölle, Tod und Teufel ist. Kaum habe ich das ausgesprochen, da war diese unsichtbare Dunstglocke mit einem Mal wie weggesprengt. Die Leute, das ist eine Tatsache, die haben gelacht, die haben sich unterhalten, die haben uns gefragt, wo wir herkommen, was wir machen. Auf einmal waren diese dämonischen Bindungen weggesprengt. Dieses kleine Erlebnis hat mir gezeigt, was für eine ungeheure Sprengkraft, was für eine befreiende Kraft das Evangelium von Jesus Christus hat. Und dann sagt der Jesus auch, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien, in Galiläa bis an das Ende der Welt. Das erleben wir heute, liebe Gemeinde. Wir erleben heute Mission in einem Ausmaß wie nie zuvor. Da gibt es den klassischen Missionar, der zum Beispiel als Prediger, als Lehrer tätig ist. Dann gibt es den Zeltmacher-Missionar, zum Beispiel von christlichen Fachkräften international, der wie ich damals mit seinem Beruf in ein Land geht, dort in seinem Fachbereich arbeitet und daneben das Evangelium weiter verkündigt. Dann gibt es aber auch Missionen, zum Beispiel durch die Radioarbeit. Ich selber kenne einen Radiosender von dem Missionswerk Die Guna, die gute Nachricht in Afrika. Die ist in Nairobi stationiert, in Arua. Das ist ein Dreieck zwischen dem Kongo, dem Südsudan und Uganda. Und von dort, da wird die frohe Botschaft, das Evangelium ausgestrahlt bis weit, weit in den Kongo, in die Zentralafrikanische Republik, bis in den Tschad, bis in den Südsudan. Gebiete, in die kein Missionar gehen kann, weil dort Bürgerkrieg ist. Aber die elektromagnetischen Radiowellen, die bringen eben die frohe Botschaft selbst dorthin. Dann gibt es Mission durchs Internet. Da gibt es zum Beispiel eine Webseite auf Arabisch, die dringt sogar ins hermetisch für das Evangelium abgeschlossene Saudi-Arabien und in den Jemen vor. Sogar in den Iran und bis nach Nordkorea gelangt das Evangelium von Jesus Christus. Der Heilige Geist kennt keine Zollschranken. Der Heilige Geist kennt auch keine stacheldrahtbewehrten Grenzen. Für ihn gibt es keine Minenfelder. Für ihn ist die ganze Welt zugänglich. Das erleben wir heute. Und Mission bewirkt Gewaltiges. Ich habe es selbst einmal bei einem Gutachten in Uganda erlebt. Es war eine ganz abgelegene Gegend. Am Lake Yoga, da macht der Nil so einen Bogen, um dann später in den Sudan zu fließen. Ein großer See. Da waren zwei abgelegene, wirklich weltverlassene Dörfer. Das eine, da waren die Menschen Christen. Das Dorf war sauber gefegt. Es gab eine Gesundheitsstation, es gab eine Schule, eine Kirche. Wir wurden angefragt, dort Brunnen zu bauen. Das zweite Dorf, da waren die Menschen Animisten, Geisteranbeter. Da herrschte eine dunkle Atmosphäre. Dann ist man selbst schon aus dem Auto ausgestiegen, ist gleich in den Schmutz getreten, bis hin in menschliche Exkremente. Da war ein Elend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war wirklich wie Dunkelheit und Licht. Und daran habe ich gesehen, an diesem kleinen Erlebnis, wie befreiend ist da die frohe Botschaft von Jesus Christus. Denn wir können es uns nicht vorstellen, wie der furchtbare Geisterglaube die Menschen in Afrika in Ketten fesselt und knebelt. Da gibt es bis heute, und das ist ja der Widerspruch, trotz der Benutzung von PCs, von Handys, von Smartphones, da gibt es zum Beispiel in Uganda vor jeder Parlamentswahl Menschenopfer. Kleine Kinder werden für die Geister dargebracht, damit der Parlamentarier gewinnt. Das muss man sich vorstellen. Und wie befreiend, ihr Lieben, ist da die frohe Botschaft von Jesus Christus. Da ist diese furchtbare Ahnenfurcht, da ist diese furchtbare Angst vor den bösen Geistern weggesprengt, wie Fels, der zum Beispiel beim Straßenbau im Weg ist. Ja, Jesus Christus, er schenkt uns auch aus dieser Dynamis, aus dieser Kraft, er schenkt uns auch die Kraft, die wir für den Alltag brauchen. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Dann aber erfahren wir am Ende unseres Textes, wie Jesus Christus unsere sichtbare Zeitraumwelt verlässt und in die unsichtbare Herrlichkeitswelt übergeht. Eine Wolke nimmt ihn auf, nachdem er aufgenommen ist, und er geht zum Vater im Himmel. Die Wolke, sie ist zum Beispiel im Alten Testament immer ein Symbol der Gegenwart des lebendigen Gottes. Erinnern wir uns nur an die Wolkensäule bei der Wüstenwanderung. Und die Wolke, in ihr erscheint der lebendige Gott, weil wir sein Angesicht, seine Herrlichkeit nicht ertragen könnten. Wenn wir sie hier sehen würden, dann müssten wir auf der Stelle sterben. Deswegen erscheint er hier gnädig verhüllt in einer Wolke. Die Jünger, sie verstehen das Geschehen nicht. Sie schauen gen Himmel und wissen nicht, was vorgeht. Aber da stehen plötzlich zwei Männer in weißen Kleidern, das sind zwei Boten. Griechisch, das Wort für Griechisch, für Engel heißt Angelos, Boten. Boten des lebendigen Gottes, die stehen bei ihnen und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch aufgefahren ist gen Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ja, Jesus Christus, er ist für uns zwar jetzt unsichtbar, aber er ist trotzdem allgegenwärtig. Ich möchte es ein klein wenig verdeutlichen an dem Beispiel der Donauversiegerung. Wer zwischen Friedingen und Beuron wandert, der wird auf einmal feststellen, da versinkt die Donau, wenn es lang trocken war, sie versinkt in einem Geröllbett. Das Wasser gurgelt noch und gluckert und dann verschwindet es in Strudelkolken, in Spalten in den Untergrund. Fährt man jedoch 20 Kilometer weiter nach Süden, in das kleine Städtchen Aach, dann steht man dort vor der größten Quelle Deutschlands, der Aachquelle. Dort kommt die versunkene Donau als gewaltiger Fluss wieder zum Vorschein. Der Aachtopf erinnert an einen brodelnden Kessel. So beschreibt es der erste Alpführer von Julius Weiß aus dem Jahr 1921. Und in der Tat, wenn man auf dem Steg steht, der über den Aachtopf führt, dann sieht man richtig, wie das Wasser von unten emporwallt. Die Donau kommt machtvoll wieder zutage, diesmal als Radolfzeller Aach, und fließt in den Bodensee. Es ist gelungen, an zwei Stellen in den unterirdischen Wasserlauf der Donau einzudringen. Der Jochen Hasenmeier, der ist in den Aachtopf reingetaucht, andere auch. Dort gibt es eine gewaltige, über 1000 Meter lange Unterwasserhöhle. Und geht man vom Aachtopf hoch auf die Albhochfläche, so trifft man nach 500 Metern auf riesige Dolinen. In einer dieser Doline wurde ein Schacht heruntergegraben, abgeteuft, wie man es in der Bergmannssprache sagt. Und 100 Meter unter der Geländeoberkante hat man in der Tat den unterirdischen Lauf der Donau als gewaltiger unterirdischer Fluss wiedergefunden. Und das zeigt uns dieses kleine Beispiel. Genauso ist Jesus zwar für uns unsichtbar, aber dennoch können wir zu ihm kommen. Im Gebet, in der Bibel, in seinem Wort. Das sind wie so Schächtehöhlen, wo man zu ihm, wenn man so will, hinabsteigen kann, wo man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, wo man mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und das kann man, ihr Lieben, das kann man bis heute. Mir ist es so bewusst geworden, dass man mit Jesus Christus rechnen kann wie mit Zahlen, als ich im Jahr 1979 so schwer krank geworden bin. Da ging nichts mehr. Ich konnte keine Schule mehr besuchen, weil ich nichts mehr behalten konnte. Es war eine Gehirnhautentzündung, die über Nacht gekommen ist. Man hat sich gefragt, ob ich jeweils wieder gesund werde. Und ich konnte nur noch eins, und das ist beten. Aber der Herr Jesus Christus hat damals mein Gebet gnädig erhört. Ich durfte wieder gesund werden. Und ich durfte einen Beruf erlernen. Ja, ich durfte sogar noch studieren. Und da möchte ich euch ermutigen, macht vom Gebet Gebrauch. Vielleicht auch im Alltag. Mir geht's auch oft so, wenn in der Firma was nicht so läuft, dass ich kurz die Hände falte und sage, Herr Jesus, du weißt um die Schwierigkeiten jetzt. Schenk mir die Weisheit, das richtig zu lösen. Oder auch in der Schule vor einem Examen, im Studium, habe ich immer gebetet, Herr Jesus, schenk mir jetzt die Weisheit, diese Arbeit richtig zu schreiben. Hab Dank dafür. Amen. Wir dürfen mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Wir dürfen mit Jesus Christus rechnen wie mit Zahlen. Damit dürfen wir auch in den Alltag gehen. Aber Jesus kommt wieder. Darauf gehen wir zu, ihr Lieben. Und damit möchte ich schließen. Die Zukunft gehört nicht einem gewissenlosen Diktator, wie diesem in Nordkorea oder sonst jemand. Sie gehört auch nicht chaotischen Mächten. Sie gehört auch nicht dem Klimawandel. Nein, bei allem dürfen wir wissen, Jesus Christus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Dabei kann es sein, dass wir sein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit noch zu unserer Lebenszeit miterleben dürfen. Das ist dann die große, die weltweite Wiederkunft. Es kann aber auch sein, dass er uns am Ende unseres Lebens abholt. Das kann ganz plötzlich passieren. Zum Beispiel, man liest auch immer wieder in den Zeitungen, dass Menschen verstorben sind, die mein Jahrgang sind, 1961. Für die ist er wiedergekommen. Oder durch einen Autounfall oder einen Arbeitsunfall oder eine Krankheit. Der Schritt in die Ewigkeit ist ein winzig kleiner Schritt. Aber deswegen, für diese Wiederkunft, sei es im Großen, weltweit oder im Kleinen, am persönlichen Ende unseres Lebens, da wollen wir bereit sein. Und das will uns, sagt uns auch unser Herr Jesus, darum seid bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Bereit sein, das wollen wir. Und wir wollen auch andere bereit machen. Wir wollen von diesem großartigen, gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten Herrn Jesus Christus weitersagen. Unseren Nachbarn, unseren Geschäftskollegen, unseren Freunden, Verwandten und Bekannten, die ihn noch nicht kennen und wollen dafür beten, dass sie ihn noch finden und wollen sie zu ihm führen. Mit dieser Freude auf seine Wiederkunft, die er schenkt, wollen wir in diesen Sonntag und in die neue Woche gehen. Amen.